Und das, ist das Angular oder wo macht man Klassen? Oder so? ist eine ernsthafte Frage.
Überall, wo du möchtest.
Ja, aber in der Realität. Ich hab das ist eine ehrliche Frage. Ich verwende keine Klassen. Ich weiß, was Klassen sind. Ihr schaut mir blöd an. Aber das ist halt ich.
Also Stefan schaut sehr erfreut. So, wirklich normale Leute.
Ich lasse euch einfach weiterreden. Ich finde das gerade grandios. Bitte macht's weiter.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audio-Producerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Working Draft Revision 653. Hallihallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 653. Heute sind am Start die Vanessa.
Servus.
Der Stefan.
Servus, guten Morgen.
Und der einzige Mann in diesem Team, der niemals Servus sagen wird, nämlich ich, der Peter. Moin. wir sind heute mal hier ohne Gast, ausnahmsweise, weil wir uns jemanden eingeladen haben, der, sagen wir mal, auch relativ wirkmächtig ist, der euch allen bekannt ist. Wir haben uns nämlich eingeladen, den State of JavaScript. Und wir werden einfach mal darüber quatschen, was wir daran so interessant finden, wenn wir daran was interessant finden. Und wenn nicht, dann dauert diese Revision halt so 10 Minuten. Also, lass mal so anfangen. Habt ihr den ausgefüllt?
Nein.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihn nicht ausgefüllt habe. Ich war eigentlich immer recht brav. Ich war einer der Leute, die noch im Freitextfeld Working Draft bei Podcast reinschreiben. Und ich habe das dieses Jahr nicht gemacht, das weiß ich noch. Aber ja, wir haben es trotzdem in die Shortlist der Podcast-Ressourcen geschafft, auch ohne meine Hilfe. Also, das ist ziemlich cool.
Vielen Dank an alle, an der Stelle gleich schon mal. Nee, ich habe irgendwie den HTML und CSS so voll auf dem Schirm gehabt und den JavaScript dann gar nicht mehr. Wobei ich gesehen hatte, dass die auch irgendwo auf der Seite, jetzt weiß ich gerade nicht wo, wahrscheinlich muss ich von dem 2024 einfach wieder weggehen. Also wir reden hier über den 2024 heute, falls jemand in der Zukunft irgendwie zurückhören möchte. Und auf der stateofjs.com Webseite, da steht unten ein Art Kalender, wann die nächsten zu erwarten sind. Und dann gibt es auch ein State of AI. Huhu. Der State of natürlich. AI hat schon gestartet. Ah, wahrscheinlich, bis wir hier releasen, ist der wahrscheinlich schon geschlossen. Vergesst, dass ich das gesagt habe. Also es geht dann weiter mit dem State of Devs in 2025. Und im CSS wieder am 1. Juni und im HTML wieder am 15. Juli. React am 1. September. Und dann der nächste JS ist am 15. Oktober. Und dann werde ich ihn ausfüllen.
Ja gut, und bis dahin haben wir dann auch diese Revision released, dann sollte das laufen.
Gerade so.
State of Devs. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Naja, vielleicht so weiteres Demografiezeug. Ne? Ja. Dass du halt irgendwie wissen willst, wer so die Leute sind, die dieses Teil ausfüllen. Weil ich meine, ausgefüllt haben das jetzt dieses Jahr, also dieses Jahr meint 2024, 14.000 Nasen. Ist das viel oder ist das wenig? Was meint ihr?
Ich würde schon sagen, dass das eher wenig ist. Ich glaube, sie sagen das ja auch selber. Sie arbeiten da ja auch viel dran, nicht nur die Reichweite zu vergrößern, sondern auch wirklich die Inklusivität zu erweitern. Da gibt es ein paar interessante Blogposts dazu. Die könnt man auch, die verlinken wir auch in den Shownotes. Aber ich denke, es ist so ein bisschen schwierig, das wirklich repräsentativ zu machen. Denn wir werden ja vielleicht auch gleich mal durch die Features durchgehen. Und wenn ich jetzt hier bei den Features sehe, 90% verwenden alle schon Feature XY, dann erscheint es so auch voll das etablierte Feature. Aber wir gehen jetzt vielleicht einfach mal davon aus, wobei das eine reine Hypothese ist, dass die Personen, die so einen State of JS ausfüllen, vielleicht auch diejenigen sind, die eher die Blogartikel lesen, sich sehr viel weiterbilden, sehr viel Zeit dafür bekommen, nebenbei Videos anzuschauen etc. Und deswegen wahrscheinlich, wenn das einfach sehr viele Leute so gezwungenermaßen ausfüllen müssten, kämen da vielleicht ganz andere Ergebnisse raus.
Ja, das ist, glaube ich, so das Ding. Das ist halt, sagen wir mal, wahrscheinlich repräsentativ über einen gewissen Ausschnitt aus den Enthusiasten. Was halt die Leute werden, die du da erwähnst. Aber ansonsten, tja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit den Ergebnissen anfangen soll, außer halt irgendwie zu sagen, es gibt halt diesen Ausschnitt aus der Enthusiasten-Community und bei denen sieht's dann so aus. Aber da ich diesen Ausschnitt nicht irgendwie auch quantifizieren kann, stehe ich da halt manchmal so vor und denke mir so, aha, es gibt da also ziemlich viele Leute, die das so sehen. Okay, und dann?
Was ist denn eure Motivation, den State of JS auszufüllen? Working Draft reinzuschreiben, aber davon unabhängig.
Naja, nein, für mich ist es auch ein bisschen Gamification. Nicht? Also du kriegst dann auch so eine Info, wie groß oder wie tief dein Knowledge in JavaScript ist. Und das war für mich jahrelang, bis im voriges Jahr, auch immer so ein kleiner Sanity-Check, ob ich noch alles weiß oder ob ich mit den aktuellen Features irgendwie vertraut bin oder ob ich irgendwo auf der Strecke geblieben bin und was noch hin muss. Ne? Das war... Und das Ding motiviert da schon sehr im Ausfüllen, dass du dich indirekt weiterbildest. Also gerade bei CSS habe ich das immer recht spannend gefunden, weil ich wirklich schon jahrelang aktiv nicht mehr CSS geschrieben. Also außer mein schlampigen Blog ein bisschen aufgehübscht. Und da hat sich für mich am meisten getan und da habe ich richtig gesehen über die Jahre hinweg, wie das Grundwissen, das ich eigentlich gehabt habe, das sehr, sehr breit und sehr umfangreich war, graduell immer weniger geworden ist. Und das war für mich auch eine gute Motivation, nachher wieder ein bisschen Dinge nachzuholen. Ne?
Ja, das denke ich auch. Das ist so meine Motivation, auch bei CSS und HTML, wo ich vielleicht mein Ohr ein bisschen weniger dran habe, an so der vordersten Fortschrittsfront, da mal zu schauen, ob ich da noch dabei bin. Und für JavaScript ist es bei mir so, also ausfüllen weiß ich halt nicht. Das tue ich halt auch manchmal. Manchmal klicke ich auch einfach nur so weiter. Ich klicke irgendwas an, weil ich einfach wissen will, was der Inhalt ist. Mehr so, weil ich ja öfter mal auch auf irgendwelchen Konferenzen rumhüpfe und sage, hier, guck mal, das ist cool und neu. Und das ist ja ein ganz guter Sanity-Check bezüglich, ist das, was ich für cool und neu erachte, tatsächlich auch noch cool und neu? Und da ist ja dann schon relevant, das, was die Enthusiasten für irgendwie, also wo viele Enthusiasten ankreuzen, das kenne ich und finde ich nützlich. Das ist wahrscheinlich was für viele andere tatsächlich neu und nochmal erwähnenswert ist. Und das, was von die Enthusiasten auch noch nie was gehört haben oder wo sie alle sagen, das benutze ich unter gar keinen Umständen in real life, das ist dann was ich da bei mir depriorisieren kann, auch wenn ich es noch so cool finde. Dafür ist das halt ganz nützlich.
Ja, ich kann auch nur wiederholen, was ihr gerade gesagt habt. Bei mir ist es auch gar nicht so, wenn ich die Resultate anschaue, gar nicht so interessant, wie es jetzt gerade, für mich persönlich ist es nicht so interessant, wie es gerade die Verteilung ist zwischen Web-Frameworks und was die Leute gerade alles so benutzen. Da würde ich auch generell immer stark unterscheiden, was ist privat genutzt, weil es halt, wenn man es halt ausprobieren kann und was es tatsächlich im Business verwendet. Aber ich finde am spannendsten eigentlich die Features durchzugehen, so, dass ich halt nichts verpasse. Mir ist das auch schon einfach auf der Arbeit passiert. In der Arbeit, Entschuldigung für die Leute, die in der Arbeit sagen.
Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Ein Gruß an die Münchner. Ich komme aus dem, ich gehe auf die Arbeit Land und bin ein, ich gehe in die Arbeit Land gezogen. Ja. Ganz schlimm. Ihr habt es gemerkt, wie ich mich gleich entschuldige.
Man geht doch nicht in die Arbeit.
Also, ja, doch sicher, östlich von München geht man in die Arbeit.
Okay, aber östlich von München ist ja auch da, wo ich aus ja. sicherer Quelle erfahren habe, dass da die Seltsamen unterwegs sind.
Ja.
Okay, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber okay.
Also wir geben ja so seltsame uns zur Arbeit. Features geben. Okay. Genau. Nee, mir ist es da auch schon mal in dem Call so ergangen, dass ein Kollege gesagt hat, ja, da können wir bei dem Set einfach das neue, ich weiß ja, dass Set neue Features hat, ob es das Union oder ob es jetzt Merging oder was es auch immer war. Und ich war so, klar. Nehmen wir, logisch, nebenbei schnell gegoogelt, was für ein Ding. Und genau diese Funktionen möchte ich halt schon mitbekommen, denn ich kriege das meistens eben mit, wenn es was Neues geben wird, wenn es so erstmal vorgeschlagen wird und noch nirgends verwendbar ist. Und dann denke ich mir, oh, das wird ja cool sein. Und dann verpasse ich immer den Moment, wo man dann sagt, okay, ab jetzt kann man das auch tatsächlich verwenden in den Browsern. Weil dann das neue Feature, das ich vielleicht kennengelernt habe, werde ich noch gar nicht in Einsatz bringen können zu dem Zeitpunkt. Und dann später weiß ich es und habe schon wieder vergessen.
Ja, aber ist das denn bei JavaScript so ein Ding? Weil ich meine, so die Proposal zur Nutzbarkeitspipeline hat ja vor dem Browser-Support ja noch die Tool-Ebene. Und ich überlege gerade, wann ich letztens irgendwie wirklich damit gekämpft habe, dass irgendwelche Tools was nicht konnten. Also manchmal gibt's halt so Varianzen bei den Transpilern und bei den Babels und so dieser Welt, dass die irgendwie Details der Decorators API nicht zu 100% korrekt umsetzen und dann muss man sich halt mit denen streiten oder Workarounds schreiben. Aber eigentlich ist es ja wirklich so, dass ja, also wie jetzt bei den Kern-JavaScript-Features, bei HTML und CSS ist das anders, aber da ist es ja wirklich so, dass das Entwickeln eines Polyfills ja im Prinzip Bestandteil des Entwickelns der Spezifikation ja auch ist. Das geschieht ja mehr oder minder Hand in Hand, ne? Okay, es kommt halt eben dann darauf an, was natürlich der individuelle Toolstack des Projekts ist, ob der das Tool ist. Das ist wahrscheinlich die größere Frage.
Korrekt, stimmt, hast du auf jeden Fall recht damit. Ein anderer Punkt, der dann noch dazu kommt, den könnte ich auch gleich, wir können zwar dann auch mal über die Feature sprechen, aber wenn es dann irgendwie ein neues Feature, wir konnten ja alle diese Features, die es jetzt da neu gibt, irgendwie schon anders vorher lösen. Und wenn es jetzt ein neues Feature gibt, würdet ihr zum Beispiel sagen, ihr würdet es auch tatsächlich in der Codebase sofort einsetzen? Ihr würdet dafür sorgen, dass es dann auch ausgetauscht wird, wo es noch nicht so ist? Oder sagen, weil wir das jetzt so noch gar nicht haben, diese Funktion, dass wir sie noch gar nicht benutzen, aber es immer auf eine andere Art genutzt hatten oder vielleicht schon selber so eine kleine JavaScript-Datei geschrieben haben, wo wir einfach nur die Funktion dafür exportieren, dass wir stattdessen die weiter nutzen, damit es in der Codebase konsistent bleibt?
Ja, schwierig. Ich bin im Moment auf so einem Reduktionskurs unterwegs mit dem, was ich mache. Da habe ich gestern im Peter auch lang und breit davon erzählt, wo ich sage, na, also wenn man irgendwas nativ in einer Runtime oder Plattform umsetzen kann, dann sollte man das auch verwenden. Es ist meistens besser und reduziert die Oberfläche von deiner Code-Basis. Es ist halt beim klassischen Frontend-Projekt, wo du sowieso keine Ahnung, wie viel Megabyte drüber schiebst, in dem Browser machen wahrscheinlich die paar Lines of Code auch nicht mehr das Crowdfett. Aber in anderen Umgebungen, also gerade in meinem Fall mit Serverless-Funktion, zählt jedes Byte, das ausgeführt wird. Weil du auf sehr, sehr geringen VMs arbeitest, mit wenig CPU, wenig Memory und alles, was ich dort reduzieren kann, möchte ich auch reduzieren. Und die Plattform bietet das ja an, nicht? Von dem her.
Also ich würde die Frage so beantworten, dass es halt darauf ankommt, was das native Feature ersetzen würde. Ich bin ja sehr fleißig, was so, ich baue mir halt eben meine kleinen Utilities selber. Also ich habe schon Lodash länger nicht mehr verwendet, einfach nur, weil das ist ja auch voller Legacy und macht irgendwie seltsame Sachen, hat seltsames Verhältnis zu so Sachen wie Maps und Sets und so. Und da sag ich mir halt lieber, hold my beer, das baue ich mir selber. Und das ist ja in dem Sinne auch eine Dependency. So, das wird halt bei Stefans Serverless Function Use Case ein Problem sein, wegen halt eben ein paar extra Bytes, die eigentlich nicht sein müssten. Also bei mir ganz klassisch irgendwie so Object Group By. Ne? Da hatte ich schon ewig lange meine eigene Implementierung, die halt auch auf Zuruf in der Lage ist, da ein Objekt draus zu machen und eine Map draus zu machen und mit TypeScript und alles fein. Und die könnte ich jetzt in die Tonne treten, theoretisch. Das habe ich halt noch nicht gemacht, weil ich tatsächlich kein Problem habe mit meiner eigenen Implementierung. Die ist halt auch subtil anders. Die kann halt gruppieren, nicht nur anhand eines Callback-Ergebnisses, sondern da kann ich einfach einen String reingeben, das dann Objekt fällt und dann kann er mir halt eben daraus machen, ist es truthy, ist es falsy, dann kommst du in Gruppe A oder B. Ne? Das klappt also, da gibt's also ein paar Dinge, an die sich meine Codebase gewöhnt hat. Und ich habe ja kein Risiko, dass ich das alte Ding weiterverwende, weil das kriegt ja auch kein Update. Da wird's ja keinen Breaking Change geben. Anders als bei irgendeinem dahergelaufenen NPM-Paket. Und bei den Sachen tatsächlich, die könnte ich entfernen. Aber da bin ich nicht so rigoros hinterher, weil ich da den Benefit nicht sehe. Wie gesagt, die paar Kilobytes machen's nicht aus. Weil ich mache mir selber keine Breaking Changes. Wenn doch, kann ich mich ja immer noch dazu entscheiden, die zu ignorieren. Also, weil das halt eben nicht das übliche NPM Red Race ist. Aber bei anderen Sachen bin ich halt immer schon relativ proaktiv, die sofort einzusetzen. Einfach nur, weil ich halt eben denke, das ist ein sinnvolles Investment. Ich bin da teilweise wirklich mehr hinterher als bei irgendwelchen Dependencies. Einfach nur, weil nach dem Dependency Update ist vor dem Dependency Update, aber nach dem Umstellen auf ein neues JavaScript Feature, da kommt dann nichts mehr. Weil das ist erstmal da. Das geht ja nicht weg, weil Webtechnologie. Und so ergeht sich das halt eben. Also wenn ich Dependencies loswerden kann, super. Aber wenn es meine eigenen Dependencies sind, bin ich da weniger hinterher, weil die habe ich ja im Griff. Und darauf kommt es mir ja eigentlich an, auf meinem Reduktionstrip. Stefan will, dass die Serverless Function spurt. Ich will weniger NPM-Upgrade tippen müssen. Und dann kommen wir so zur gleichen Grundeinstellung, aber mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Justierungen bezüglich der Vehemenz des Reduzierens.
Es ist witzig, dass du Lodash erwähnt hast, das ist mein Endgegner. Bin hundertprozentig davon überzeugt. Jeder nimmt es ungeschaut, keiner braucht's, aber ist die Top-Use-Dependency bei uns in der Plattform. Und einfach nur so.
Naja, und das ist halt tatsächlich auch ein Problem, finde ich halt, weil, was ich vorhin schon sagte, dass Lodash halt eben so erkennbar aus einer anderen Zeit kommt und einfach mit gewissen modernen Datenstrukturen nichts anfangen kann. Und das ist dann sozusagen nicht nur was halt ne, bei dir die Bundlegröße aufbläht, sondern auf der anderen Seite hält es ja die Leute davon ab, sowas wie Maps und Sets zu benutzen. Obwohl es da halt hin und wieder mal das sinnvollere Werkzeug wäre. Und alles ist halt so primitiv unterwegs mit, alles ist ein Array, alles ist ein Object und das ist ja teilweise arg suboptimal.
Ich habe schon tatsächlich ganz oft das Argument gehört, wenn man so eine Funktion wie zum Beispiel das Object Goodbye jetzt selbst implementiert hat, dass dann dagegen argumentiert wird, ja, warum denn? Es gibt doch schon die fertige von Lodash und die kann vielleicht einen Ticken mehr und ist ja schon gut getestet. Da frage ich mich auch immer, ob man dann teilweise so ein bisschen das Vertrauen in das eigene JavaScript-Coding verloren hatte, in so ein, ob das wirklich alles bei der eigenen Group-By-Funktion, ob da wirklich jetzt so viele Features davon gefehlt haben, im Gegensatz zu der Lodash-Variante. Ist auf jeden Fall was ich schon auch gehört habe.
Ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz. Ich habe unlängst ein Code-Stück gesehen, da hat jemand eine Dependency reingeladen für Minutes to Milliseconds berechnen.
Moment, ist es nicht irgendwas mit mal 100 oder mal 60, irgendwas?
Naja, du hast eine Millisekunde mal 1000 mal 60,
ja.
Ne?
Ja.
Dann bist du dort, genau. Und mein Gott, dann schreibst du es vielleicht in eine eigene Funktion, auch okay. Finde ich voll in Ordnung, wenn du da eine eigene Funktion dafür schreibst, die das macht, damit du diesen entsprechenden Namen Minutes to Milliseconds hast.
Genau, mit dem entsprechenden Namen, ja.
Du brauchst nicht NPM dafür aktivieren. Und,
ja.
Und.
Ja.
Und wie gesagt, Vertrauen in die eigenen Coding-Qualitäten, vielleicht ist einfach nur, mein Gott, vielleicht sind wir da einfach nur bequem geworden. Also ich weiß es nicht. Die ist sicher hundertprozentig gut getestet, die eine Funktion. Yay. Aber es ist halt auch.
Ja, ich meine, vielleicht sind da ja auch
irgendwelche Sachen drin,
wie man das da runden möchte, vom Use Case abhängig, irgendwie schon spezialisiert, weiß jetzt nicht, wie das in deinem Fall da
war. Also auch, es macht genau das Gleiche. Es macht Math.Ziel mal 1000 mal.
Ja, das ist natürlich auch schon wirklich eine extrem primitive, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken weiter. Bei komplexeren habe ich das eher gehört, also wirklich, die dann irgendwie so 30 Zeilen Code lang waren, vielleicht sogar rekursiv waren und pipapo.
Ja.
Ja, also manchmal ist es halt auch so, dass solche Reimplementierungen tatsächlich, sie sagen ja immer, man erfindet das Rad neu und das soll man ja irgendwie nicht tun. Und das ist ja eigentlich, da bin ich ja zunehmend gegen. Also wenn ich mir halt eben angucke, was wir alles so an Rädern, an verschiedenen Sorten von Rädern haben, die alle irgendwie neu erfunden wurden und die unterschiedliche Sachen machen, ist ja schon sinnvoll, dass man hin und wieder mal sagt, wir brauchen jetzt irgendwie, keine Ahnung, für unser Mondfahrzeug oder für unseren Mars Rover irgendwie eine andere Sorte von Rad und vielleicht für den Bagger oder den Panzer was anderes als für den PKW. Das macht ja alles Sinn. Also es muss halt schon irgendwie motiviert sein. Und motiviert sein muss halt eben sowohl die Sache, wir nehmen jetzt nicht das Standardmittel, das Object Group bei, sondern wir nehmen was anderes. Und dann braucht es halt eben auch eine Motivation für die Wahl zwischen wir stricken das selber oder wir machen NPM. Finde ich halt immer. Weil gerade so beim Selbststricken ist es halt so, Performance, ich sage immer, ist auch so ein blöder Spruch, so kein Code ist so schnell wie kein Code. Das stimmt halt auch nur bis zum gewissen Punkt. Und ab einem gewissen Punkt wird man halt schneller durch, ja, indem man seine eigene Funktion weniger fähig macht und auf einen speziellen Use Case zuspitzt. Indem man halt einfach gewisse Sachen macht, wie wir wissen, dass unsere Inputs immer die Länge haben und deswegen gucken wir niemals auf die Länge. Dadurch wird die Funktion dann nicht General Purpose, aber sie gibt sich halt genauso wie General Purpose, ist aber im Rahmen des Projekts auf einen bestimmten Use Case irgendwie eingeschränkt. Und auch das wird halt einfach relativ selten gemacht und dann halt irgendwie versucht, zum Beispiel Performance irgendwo rauszukratzen, obwohl es einfacher wäre zu sagen, ey, hast du dir mal deine Daten genauer angeschaut, die folgen immer einem bestimmten Muster, kannst du vielleicht die Funktion, die diese Daten transformiert, auf dieses Muster zuschneiden, also eben nicht General Purpose, nicht Lodash tauglich machen und damit halt einfach gewaltig viel Performance rausholen. Das ist halt immer so der zweite Schritt, der halt sein muss, nachdem wir alles reduziert haben, nachdem wir so den Stefan-Move gemacht haben, wenn es dann immer noch nicht schnell genug ist, dann ist halt Special Casen und die Funktion halt weniger fähig machen, weniger generell machen, das Mittel der Wahl, wie man dann meistens da was rausholt. Und das ist bei mir halt oft ein Motivator für so Sachen wie eine Funktion iteriere durch String, wo man wirklich sagen würde, hast du noch alle Tassen im Schrank, nimm entweder eine For-Off-Schleife oder nimm den, keine Ahnung hier, Intel Segmenter. Aber das reicht halt eben manchmal nicht, weil es halt irgendwie ganz spezielle Performance-Constraints gibt und ganz spezielle Constraints, die der Input mit sich bringt. Und dann kann man da halt einfach wunderbar viel rausholen, indem man was macht, was auf den ersten Blick ausschaut, wie das Rad neu erfinden oder einfach nur keine Ahnung von der Standardbibliothek haben. Und ja, da bin ich ganz bei dir. Das wird halt relativ selten gemacht und die Leute machen halt irgendwie Vergleiche zwischen NPM-Paketen und du hast ja richtig Webseiten, die so sagen, dieses kann jenes, solches kann das und man benchmarkt das mit irgendwelchen allgemeinen Inputs, aber das ist ja irgendwie alles relativ langweilig, als wäre Performance so ein allgemein generalisierbares Ding unter allen Umständen. Das kommt halt drauf an, was sind deine Inputs, was sind deine Ziele, was sind deine Constraints? Kannst du es dir vielleicht einfach erlauben, alle 5 Minuten NPM-Update zu machen oder ist das wirklich was du doll vermeiden möchtest aus irgendwelchen Gründen?
Ich stimme dir überall zu. Also ich kann da jetzt gar nicht einmal großartig was anderes noch drauf antworten. Aber es ist genau das, ne? Also da fehlt halt einfach Nuance und ein bisschen ein Gespür. Nicht? Klar kann ich überall Lodash verwenden oder ich schaue, ob das ja wirklich genau das ist, was ich benötige. Oder wie du eben sagst, gibt es natürlich einen sinnvollen Einsatz auch für diese Bibliotheken in einem gewissen Umfeld. Aber das muss halt nicht immer so sein.
Ja. Genau, was ich gestern schon sagte in unserem Gespräch, dass wir unsere neue Podcast-Release-Checkliste so die erste Version einfach haben von der KI generieren lassen, weil das muss halt wirklich nur eine Liste aus Checkboxen sein.
Ja.
Super, perfekt. So, der Dark Mode sieht kacke aus, er interessiert halt keinen, weil das ist ein Werkzeug und das muss halt einmal generiert werden und das ist definitiv die richtige Lösung, das richtige Tool für diesen Einsatzzweck. Aber ob dann irgendwie ChatGPT und Freunde die String-Iteration so schnell hinkriegen würden, ob ich überhaupt in der Lage wäre, denen zu kommunizieren, was die Constraints sind, ganz andere Kiste.
Ja. Jo, aber machen wir mit der Umfrage weiter, oder?
Ja, lass mal durch ein paar Features durch
eiern. Wie gesagt, ja. Da sind
ein paar interessante Dinge bei, finde ich.
Wie zum Beispiel?
Bei den Syntax-Features zum Beispiel so Sachen wie Private Fields benutzt von ungefähr der Hälfte aller, die antworten.
Ja, das fand ich interessant.
Ja, es würde bedeuten, dass die Hälfte ja auch Klassen verwendet, ne?
Und das, ist das Angular oder wo macht man Klassen? Oder so?
überall,
ist eine ernsthafte Frage.
Überall, wo du möchtest.
Ja, aber in der Realität. Ich hab, das ist eine ehrliche Frage. Ich verwende keine Klassen. Ich weiß, was Klassen sind. Ihr schaut mir blöd an. Aber das ist halt ich.
Also Stefan schaut nicht blöd, Stefan schaut sehr erfreut. So, wirklich normale Leute.
Ich lasse euch einfach weiterreden, ich finde das gerade grandios, bitte macht's weiter.
Weil, also diese Syntax-Features waren nicht ja so spannend. Weil die Hälfte davon sage ich, ja, freilich, schön, dass es da ist. Bei Dynamic Import habe ich gesagt, benutze ich tatsächlich auch nur in einem Framework-Umfeld. Also da habe ich gemerkt, dass ich jetzt doch sehr in Framework-Welt mit reingekommen bin, dass ich jetzt keine puren Projekte mehr habe, wo ich selber meinen dynamischen Import schreibe mit await import my module etc. Und dann kam so Private Fields und da habe ich gedacht, ja, da springe ich jetzt drüber, wenn wir drüber reden und dann suchst du dir dieses Beispiel raus.
Naja, ich sag mal so, die Klassen sind halt einfach das Standard-JavaScript-Mittel, wenn du native Sprachkonstrukte erweiterst, ne? Du machst deine eigene Subklasse von irgendwie, ein Error. Oder du machst deine eigene Variante von, du erweiterst Set um ein paar extra Features. Du erweiterst Map um ein paar extra Features. Eigenes Array vielleicht ein bisschen schwieriger, aber zum Beispiel ja auch Web-Components, ne? Class, MyComponent extends HTML-Element. Also das sind sozusagen die Dinger, wo Klassen obligatorisch sind, da kommst du gar nicht drum herum. Und sonst ist es halt so, dass manche Systeme halt eben tatsächlich inhärent über Stateful-Objekte sinnvoll zu modellieren sind. Und wenn du dann eher auf Effizienz Wert legst und ein Prototypen-Setup hinkriegen willst, ohne dass dein Code aussieht, als wärst du sehr viel älter, als du eigentlich bist, dann ist eine Klasse der Weg des geringsten Widerstandes. Plus natürlich, wenn du mit irgendwie Leuten interfacen musst, die ihre Welt aus Klassen aufbauen, ne? Irgendwelche Enterprise-Entwickler oder so. Also so selten ist das jetzt nicht so abwegig, ist das jetzt nicht. Ich weiß, dass so Kontexte existieren wie irgendwie React und so, wo das halt nicht vorkommt, aber das ist halt wirklich ein sehr spezifischer Realitätsausschnitt.
Man muss aber auch dazu sagen, also erstens sind wir uns einig, dass das die Enthusiasten-Nische ist, die das ausprobiert und zweitens war ja die Frage nur, habt ihr das schon mal verwendet und nicht verwendet ihr das tagtäglich, verwendet ihr das in professionellen Projekten oder habt ihr einfach nur mal, hey, im letzten Jahr versucht, eine Webcomponent zu schreiben. Und ja, da habe ich es dann verwendet. Nicht? Also es ist, in dem Zusammenhang kann das halt leider auch alles bedeuten. Es ist aber trotzdem, finde ich, eine sehr hohe Zahl für das, dass es das einzige Klassenfeature ist, das auf dieser Liste steht. Und auch beeindruckend. Ne?
Und das ist halt auch ein relativ altes, ne? Also das haben wir jetzt ja schon einige Zeit. Das ist zumindest in den Transpilern alles supported.
Ich bin tatsächlich aber mehr beeindruckt von error.cause, weil...
Das ist so wenig. Jetzt,
naja, also ich finde es auch sehr viel, ganz ehrlich. Also, okay. Weil, also ich habe das Gefühl, Errors werden prinzipiell nicht oft aktiv genutzt in Projekten.
Was meinst du mit aktiv?
Vielleicht ist das nur...
Traurig.
Was meinst du mit aktiver Nutzung?
Dass ich selbst einen Error schmeiße. Ich habe ja das Gefühl, es wird auf Errors reagiert. Ja. Aber nicht ja, aber Moment, aktiv
wenn du
Error geworfen.
Eine Funktion schreibst, einfach nur ein Fetch Call, wo du davon ausgehen musst, hier kann ein Error passieren, dann musst du ja schon mal eine Try-Catch drumherum rappen.
Ja, genau, natürlich, das passiert ja auch. Also,
aber wie catchst du die dann?
Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt Errors behandle. Natürlich mache ich das. Nicht? Aber dass ich jetzt selbst einen Fehler werfe, wo ich nachher den Error-Cause selbst mit angebe, was jetzt der Grund dieses Fehlers war, ich glaube, dass das eher selten passiert. Also gerade in dem Beispiel, das dort noch angegeben wird, wird halt so ein Connect-to-Database gemacht. Natürlich, das kann einen Fehler verursachen und den werde ich auch bearbeiten. Aber dass ich noch im Catch-Block meinen eigenen Fehler werfe, wo ich den ursprünglichen Fehler als Cause oder als Grund mit angebe oder irgendwo in meinem eigenen Code, okay, ich bin gerade in einem Fehlerstatus gerutscht und ich werfe jetzt einen Fehler, wo ich diesen Fehler-Cause mit angebe, das hätte ich eher noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe eher das Gefühl, wir reagieren auf Fehler, aber nicht, wir produzieren aktiv Fehler.
Naja, ich würde
auch tatsächlich sagen, es ist extrem hilfreich, wenn man das macht, weil das ist bei Sentry, sorge, wenn ich jetzt hier ausreichend Werbung mache, aber das ist bei diesen Tools extrem hilfreich, wenn du sofort deinen Error erkennen kannst, weil ich bin eine der Personen, aus irgendwelchen Gründen habe ich gern diesen Schmerz, dass ich mir solche Errors immer auch proaktiv anschaue, ohne dass mich jetzt jemand drum bittet. Und wenn du da einfach ganz viele verschiedene hast, und dann heißt einfach nur Type Error XY, dann versuchst du erstmal zu debuggen, da brauchst du einen ganzen Tag dafür. Und ich meine, es kann ja auch immer mehrere Gründe geben in einer Abfolge innerhalb von einer Funktion, was es jetzt genau ist, was gefailt ist. Ist die Connection gefailt? Ist die Datenevaluierung gefailt? War einfach nur die Daten, die angekommen sind, irgendwie nicht die zu erwarteten? Und wenn du das einfach direkt reinschreibst, okay, die Connection hat gefailt, oder die Connection hat funktioniert, aber es kamen keine Daten an, oder die Daten kamen in einer unerwarteten Weise, dann hast du ja sofort, weißt ja, was los ist.
Ich stimme dir überall zu. Also absolut. Vielleicht bin ich doch auch etwas zu React verblendet, wo du eher irgendeine Error-Boundary über Komponenten setzt und, wie gesagt, reagierst darauf, aber selten selbst einen Fehler wirfst.
Sondern ich habe eine Theorie, warum das so sein könnte.
Bitte?
Ich habe eine Theorie, warum das so sein könnte.
Ja.
Und die Theorie besagt, dass tatsächlich die Semantik einer Exception im Web-Frontend eigentlich eher nicht zu gebrauchen ist, weil so ein Web-Frontend ja nicht abstürzt in dem Sinne, wenn es normal läuft, sondern alles, was ja irgendwie schief geht, muss ja irgendwie in einen neuen Zustand überführt werden, der ein regulärer Programmablauf ist. Also Exception heißt ja normalerweise, wir gehen in einen alternativen Control-Flow rein, weil der normale ja nicht mehr funktioniert, weil alles ist schrecklich abgebrannt. Aber selbst schreckliches Abbrennen musst du ja am Ende irgendwie kommunizieren in eine lesbare Fehlermeldung mit einer schönen Grafik daneben, wo dann jemand den Customer Service anrufen kann und sagen kann, das und das ist passiert. Und das führt halt dann zu diesem Normalisieren im Vergleich zu dem, was so die Enterprise-Leute ja ganz gerne machen, mit sehr elaborierten, im Prinzip ja sekundären Kontrollstrukturen. Ne? Also ne, man soll ja Exception-Handling nicht als Control-Flow-Mechanismus behandeln, aber Exception-Handling ist ein Control-Flow-Mechanismus, da führt halt eigentlich dran vorbei. Und ich glaube, die Verwendung von dem, wie man es halt so gerade im Web-Frontend öfter hat, ist halt mehr so bei dem, wie man das ja so bei Rust hat. So, da kriegst du halt ein Result zurück, wo dann halt entweder was drin ist oder nicht. Ja. Und der seltene Fall ist ja wirklich, das Programm brennt ab, wenn halt wirklich alles komplett schief gegangen ist. Ja. Und da sehe ich halt tatsächlich so eine semantische Verwandtheit. Und das sagt halt dann auch, naja, keiner benutzt einen Error-Cause, weil keiner Errors schmeißt. Und ich glaube, das ist der Grund. Error ist halt keine sinnvolle semantische Kategorie für viele von uns.
Ja, absolut. Wie gesagt, das kann auch tatsächlich nur mein Eindruck sein, in dieser Umgebung, in der ich halt dort jetzt arbeiten muss. Aber ich würde das genauso herleiten wie du. Nichtsdestotrotz finde ich das ein cooles Feature und würde das unbedingt promoten. Also das ist eigentlich, wertet die Error-Klasse gewaltig auf.
Das ist mega brillant, weil was das Wichtigste an Error-Cause ist, da muss kein Error drinstehen.
Ja.
Da kann jedes beliebige JavaScript-Objekt rein, da kann man so viel Kontext reinballern wie möglich, dass Vanessa nachher im Sentry einfach sitzen kann und sagen kann, ja, ist ja irgendwie klar, muss man nicht irgendwie debuggen. Da steht ja alles drin, der gesamte Kontext von allem, Applikationsstate kann man da reindumpen, wenn man lustig ist, da geht alles rein. Und wenn die Leute das hinkriegen, statt das zu machen, was man normalerweise bei so Error-Handling sieht, was ich halt im Moment bei meiner Legacy-React-App, an der ich so rumdebugge, immer sehe. Das ist immer der Error-String, Error, Doppelpunkt, Error, Doppelpunkt, Error, Doppelpunkt, Error, Doppelpunkt, Error. der eigentliche Grund und was sagt uns das? Da wurden einfach ganz, ganz viele Error.messages einfach ineinander concatenated. Und was das halt eben auch bedeutet, ist, dass die jeweiligen Stacktraces komplett verloren gegangen sind und hinterher sagt man halt eben, okay, in dem Diff ist was im Eimer. Ja, toll. Wenn das alles im Error-Cause drinstehen würde, wäre das super einfach zu debuggen. Und deswegen, wenn man das schon macht, ich kann verstehen, warum man es nicht macht, das eigene Error schmeißen, aber wenn man es macht, dann bitte dringend mit Cause. Voll gut.
Genau. Bis auf sensible Daten. Die sollte man vielleicht nicht schicken.
Ja gut, aber ob die dann am Ende im Error Cause oder im String drin stehen, ist ja eigentlich egal, oder?
Gut, gehen wir weiter zu, wir haben zwei logische Sachen dabei. Stefan, könnte ich mal dich als Österreicher fragen, ob du das erste das Feature bitte für mich aussprechen könntest?
Nullish Coalescing.
Schön, danke schön. Ich dachte, als ich davon das erste Mal gehört habe, so warum wir das jetzt eigentlich brauchen, weil wir hatten ja schon immer das Pipe, um einen Fallback zu machen. Also worum es mal kurz geht, ich mache das bei einer Wertzuweisung, dass ich da einen Fragezeichen verwenden kann, um einen Default dann zu geben, wenn das davor false war. Und jetzt gibt es, wenn ich es gerade verwechselt habe, also das macht man mit Pipe. Und bei Fragezeichen passiert der Fallback dann, wenn der erste Wert null oder undefined ist und explizit nur die beiden, aber nicht, wenn es generell ein Falsi-Wert ist. Ich meine, wir kennen ja alle JavaScript. Zu Falsi-Werten würde dann wäre null und undefined und false, aber eben auch null und ein leerer String und not a number. Und ich denke, ich hatte das schon selber ganz oft, dass ich null und einen leeren String schon, das ist schon der richtige Wert. Hier möchte ich jetzt keinen Fallback haben. Aber es gilt eben als false. Und da hatte ich, glaube ich, schon hin und wieder mal ein paar Funktionen damals geschrieben, um das irgendwie zu sagen. So, wenn du ein leerer String bist, dann schon leerer String, aber ansonsten dann den Fallback.
Ja, also für mich, als wäre das Feature nie weg gewesen. Immer und ständig. Und ich meine, ist auch eine sehr praktische Sache für Exception schmeißen. Weil manchmal ist es ja so, man will ja sowas machen wie, wenn der Wert nicht gesetzt, dann, Exception schmeißen, Error, ne? Das hilfreichste Tool, das selbstgeschriebene Tool, weil die Spezifikationen da nicht am liefern sind, ist immer noch meine Fail-Funktion. Einfach Funktion Fail aufrufen, String reinstecken, optional den Error-Constructor angeben und dann schmeißt das Ding dann aufgerufene Exception. Und das ist mit dem Nullish Coalescing ganz super zu kombinieren, weil ja die rechte Seite von den zwei Fragezeichen nur evaluiert ist, wenn die linke tatsächlich null und oder undefined ist. Das heißt, wenn die linke true ist, wird das rechte nicht evaluiert und wenn sie false ist, wenn sie null oder undefined ist, dann gehen wir halt auf die rechte und schmeißen dann eine Exception. Sprich, da kann man einfach so für die Fälle sagen, in meinem normalen Programmablauf gehe ich nicht wirklich davon aus, dass das Ding jemals null oder undefined ist. Das kann eigentlich nicht passieren. Aber nur für den Fall das möchte ich gern, dass die Funktion an der Stelle mit einer Exception aussteigt. Sei es für meine eigene Sicherheit, sei es um TypeScript davon zu überzeugen, dass nein, doch, ich weiß, dass die Variable in dem Fall nicht null und undefined ist. Dann kann man das super dahinter klemmen. Es kostet null in Performance, fast nix in Bytes. Und man kriegt halt eine entsprechende Fehlermeldung, wenn was schief geht und nicht einfach irgendwo dann plötzlich ein Not a Number, wo man irgendwie eine vernünftige Zahl erwartet.
Und es ist leserlich und es ist übersichtlich und alle Leute sollen das unbedingt mehr verwenden. Ich finde es fantastisch, dass das so oft verwendet wird. Und ich sehe das bei uns in der Codebase auch ständig und ich bin ein Riesenfan davon. Also herrlich. Super Tool.
Ja, ich meine, wir sind ja auch durch das Feuer gegangen aus der Zeit, wo das halt eben nicht da war.
Ja.
Wo das
ja
halt alles If-Statements waren.
Ja.
Das muss nicht wieder sein.
Oder nicht If-Statements, Ternary Operators.
Oh nein.
Ternary Operators, verschachtelte Ternary Operators.
Über 5 Zeilen.
Naja gut, aber ich meine, der Ternary Operator ist ja im Prinzip so das gleiche, nur mit einem Fragezeichen. Und wenn wir eins wissen, bei Fragezeichen ist es wie mit Regular Expressions und wie mit XML, viel hilft viel.
Ja, wir brauchen nur ein drittes Fragezeichen.
Ja, es ist wie mit Gewalt. Und wenn ein bisschen nicht hilft, dann brauchst du halt mehr davon und dann wird das dein Problem lösen.
Finde ich voll gut, dass ich überall meinen Code einfach komplette Verwunderung 3 Fragezeichen reinschmeißen kann.
Boah, der 3 Fragezeichen Operator.
Ja.
Was könnte der machen, Stefan? Ich sehe da gerade ein sehr spezielles Proposal entstehen.
Das lasse ich mir noch einfallen, aber rein der Syntax wegen mache ich da ein Feature unbedingt.
Auf jeden Fall.
Ausschließlich, wenn es false ist, das erste.
Ja.
Klingt gut.
So. Dann haben wir noch Logical Assignment. Können wir kurz, also wir haben ein Objekt, ja. Da drin sind Felder, die haben Werte. Und dann kann ich mit Pipe equals etwas zuweisen, wenn ein bestimmtes Feld noch keinen Wert hat.
Ja. Wenn es falsy ist.
Wenn es falsy ist. Eieiei.
Ne? Wenn es keinen Wert hat, beziehungsweise null oder undefined, dann ist es natürlich Fragezeichen, Fragezeichen gleich.
Ja.
Ist halt super, wenn man so oldschool JavaScript programmiert, so wie unsere Vorväter, mit so, für dieses kleine räudige Teil lohnt es sich nicht irgendwie, das Framework rauszuholen oder irgendwie eine Architektur zu machen. Ich stecke was auf Window, wenn es noch nicht da ist, dann habe ich da drei JavaScript-Dateien, die werden vielleicht in irgendeiner Reihenfolge geladen, so ein ganz altes Modul-Pattern. Ne? Super Sache, steck auf Window diesen Modul-Scope drauf, wenn er nicht da ist, und wenn er schon da ist, dann ist er halt schon da und dann musst du nichts machen. Voll praktisch.
Achso, Hashback-Grammar haben wir auch noch, jetzt wäre fast drüber gehopft. Verwende ich tatsächlich, also das ist die Syntax, dass ich eine Raute habe und ein Ausrufezeichen und dann sage, ich möchte das mit Node ausführen, diese Datei. Das verwende ich deswegen, weil ich durchaus Skripts immer bei meinen Projekten dabei habe, um, irgendwas CSS-mäßiges oft umzugestalten oder sowas. Oder ich glaube, nicht umzugestalten, aber ich habe ein paar Skripte, um Sachen zu zählen. Also wie viele alte CSS-Klassen von einem alten CSS-Framework, das ich eigentlich migrieren möchte, habe ich da noch drin, und da habe ich ein Skript, damit ich es laufen lassen kann. Und ich könnte es jetzt natürlich aufrufen auf meinem Terminal mit Node-Skript, aber ich kann auch Hashback-Grammar verwenden, um zu sagen, das ist ein Node-Skript, und dann kann ich es einfach aufrufen mit Skript. Und in einem größeren Umfeld wird es, denke ich, auch sehr viel von CLI-Tools verwendet, weil es dann eben auch einfach klar ist, in welchem Environment ich diese Datei ausführe.
Ja, das ist groß, wenn du Runtimes wechselst und du einfach nicht drüber nachdenken willst. Ja. Ist das, glaube ich, ganz gut, ja. Warum musst du jetzt Deno nutzen oder Node oder was auch immer? Also, wenn vorher immer Node funktioniert hat, ja, ist okay. Also, ich habe das tatsächlich nie verwendet mit JavaScript-Interpretern. Ich kenne es nur aus der Python-Zeit oder aus der Perl-Zeit. Aber ist auch schon ewig.
Bei Ruby habe ich es auch schon oft gesehen.
Ja, stimmt.
Ja, oder wenn man sich nicht im Griff hat und denkt, ach, ich schreibe ein Bash-Script. Das kann ja so schwer nicht sein.
Oh yeah.
Dann macht man das ja auch.
Ja, stimmt. Gut, wir hätten danach die String-Features. Ich meine, ich lese jetzt mal kurz vor. Wir haben Replace-All, Match-All und eine Reg-Apps. Das klingt jetzt blöd, wenn ich das so vorlese. Also wir matchen die Indizes mit einer Regular Expression. Und bei Replace All haben so 76% verwendet, Match All 45%, die Regular Expression Indizes 27%. Müssen wir was dazu sagen?
Ich weiß halt nicht, warum man die Regex Match Indizes haben wollen würde, wenn man Named Capture Groups haben kann. Weil was Regex ist ja so ein bisschen unangenehm macht, ist ja irgendwie, man muss halt wissen, dass in Position 7 der Username steht oder irgendwie so Blödsinn. Aber mit Named Capture Groups kann man den Dingern ja einfach Namen geben. Und dann wird das nicht so ein Array aus Indizes, die halt in der Reihenfolge sind, wie sie da drin stehen, sondern tatsächlich ein Record, wo du halt sagen kannst, match.username oder match.hasse nicht gesehen, sprechende Namen. Okay, der reguläre Ausdruck wird dann halt eben länger und die Syntax wird dann halt eben noch mehr aussehen wie einfach so Line Noise. Aber seitdem ich das habe, finde ich halt einfach den Umgang mit regulären Ausdrücken viel, viel angenehmer und habe bis gerade auch nicht gewusst, dass das irgendwie jetzt ein neues Feature ist, in der Tat. Also, okay, aber...
Nein, also ich kann mir schon vorstellen, dass du das nachher zum Beispiel durch irgendein String-Splitting jagst und dann elaboratere Änderungen machst, die du jetzt nicht mit einem Replace hinbekommst. Aber das ist ja gerade der einzige Use-Case, den ich mir vorstellen kann, und das ist schon sehr um die Ecken gedacht. Also da würde wahrscheinlich Regular Expressions gar nicht andenken, falls ich sowas machen würde. Ja.
Ich meine, jetzt will ich natürlich auch wissen, was sind dann so die Start- und End-Position? Also ich bin ja ab hier im Moment wirklich String-Trauma. Was ist jetzt hier eine Position? Sind das dann Unicode-Code-Punkte oder sind das irgendwelche anderen Sachen? Wenn ich ausgeschlafener wäre, würde ich jetzt rekapitulieren, was das alles sein könnte. Kommt wahrscheinlich auch davon, ob man dann den Unicode-Flag an- oder abgeschaltet hat. Alles sehr kompliziert. Wenn man gerade genau diesen speziellen Use Case nicht hat, dann mach halt einfach eine Name Capture Group und alles ist gut.
Meine Vermutung ist das, dass das irgendwo in der Regex-Welt, sie wird gedacht hat, das ist eine coole Idee, und der Gremium hat entschieden, dass das eine coole Idee ist, und JavaScript muss halt dort jetzt nachlaufen, dass das auch implementiert.
Ja, 100%.
Aber,
ja.
Also könnten wir hier sagen, dann finden wir fast erstaunlich auch, dass 27% gesagt haben, wir haben es schon verwendet.
Ja. Was macht ihr? 27%. Das sind 3.500 Leute. Was macht ihr damit? Und bitte macht's was anderes.
Das sind wirklich viele Leute. Ja. Ich meine, bei Replace All, ist, ja, braucht man nicht weiter drüber sprechen. Ich habe das gerne verwendet bei User-Content, um doppelten Space und sonst was irgendwie rauszubekommen. Ich glaube, da waren uns 1000 Beispiele, wofür du Replace All und auch Match All verwenden könntest. Und wir würden gerne Beispiele von den Regular Expression Match-Indizes hören.
Mhm. Tja. Ich meine, im Wesentlichen mache ich ja Replace All und Match All, die verhindern halt, dass man versehentlich nicht global agiert, da wo man will. Im Wesentlichen, ne? Also, weil das Match All und Replace All kannst du ja entweder als Suchterm einen String nehmen oder halt eben einen Regex, aber dann muss der Regex auch einen Global Flag haben, sonst Exception. Und die normalen Replaces und so haben dann, also da war das irgendwie nicht immer ganz so eindeutig und die meckern dann nicht und seltsame Sachen, aber ich kann auch da ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich die jemals benutzt habe, weil wenn, dann haben die sich schon so in meine Realität integriert, dass es mir nicht weiter auffällt.
Es kann auch, ich habe tatsächlich, als ich über die String Features gegangen bin, auch erst gedacht, hä? Wann brauche ich das eigentlich? Also mir fallen 1000 Beispiele ein, wann es gebrauchen könnte. Nur das Einzige, was ich tatsächlich mal gebraucht hatte, war Double the Spaces zu ersetzen. Das war es auch schon.
Wow.
Bei den Array Features, was die nächste Kategorie ist, ich würde die mal kurz zusammenfassen als, das sind Funktionen hier gelistet, die dafür sorgen, dass das originale Array eben nicht mehr mutiert wird und nicht mehr verändert wird. Mit den Beispielen toSorted, toReversed und toSpliced, da wir hier ja diese Funktionen haben, die, ich denke, zumindest wenn du so das erste Jahr JavaScript machst, immer mal ein bisschen verwirrend sind, warum die einen Funktionen jetzt das originale Objekt verändern und das andere dann wiederum nicht. Und da haben wir jetzt die gelistet, die es eben dann tatsächlich nicht tun. Bei allen gelisteten Features ist das Maximale, was wir an Usage erreicht hatten in der Umfrage, 40%. Also gar nicht mal so wahnsinnig. Also gerade to splice zum Beispiel nur 19%. Wobei ich mich hier dann eben frage, haben wir uns einfach schon so dran gewöhnt, dass wenn wir splice machen, genau, ne? Also ich würde beantworten, der Stefan nickt gerade. Ich habe mich das schon so dran gewöhnt, ich nehme weiterhin splice und mach's halt so wie immer.
Genau. Ja. Also meine Vermutung ist, dass viele Leute gern Immutable Varianten hätten, aber die meisten haben mit den anderen gut auskommen. Und ja.
Naja, du hast natürlich auch, wenn du zum Beispiel so Libraries verwendest, wie was halt so im React-Umfeld für so Immutable Arrays und ähnliches ja gerne verwendet wird, das ist ja tatsächlich auch teilweise äußerst sophisticated mit so Persistent Data Structures unter der Haube, wo du ja tatsächlich auch einen Performance-Benefit hast. Wenn du tatsächlich nicht die nativen Varianten verwendest.
Ja.
Und von daher kann ich verstehen, dass das für viele so ein, ach ja, nett Teil ist, was sie jetzt nicht unbedingt verwenden, weil du hast schon die Library, du verwendest die und sie ist schneller als das, was nativ dir geboten werden kann. Ja, mei, dann nimmst halt das.
Ich bin übrigens ein Riesenfan von Array from Async, aber ich bin halt auch einer der wenigen, die Async Iterables verwenden, aber da kannst du halt richtig coole Sachen schon dann damit machen. Also persönlich finde ich das sehr, sehr zufriedenstellend, wenn zwei Welten in JavaScript auf einmal miteinander kombinierbar sind. Und oder drei Welten in dem Fall sogar nicht, weil also es wäre Async, dann Yield kommt ja von Generatoren, also da gibt's schon mal eine Brücke und dann kannst du auch noch ein Array von diesen Iterables erzeugen. Also ich habe 1000 Use Cases dafür, ich werde das 100%ig verwenden, Spitze.
Ja, wahrscheinlich primär, weil du ja gerne so Node-Dingsies baust und da dir ja die Streams mit ihrem Async-Iterable-Interface allenthalben entgegenfallen.
Yes.
Ne? Aber auch ich in der Frontend-Welt, so, du fummelst ja irgendwie deine Compression-Streams zurecht, dann hast du am Ende so einen Stream in der Hand, wie machst du denn dann am Ende aus dem Stream irgendwie, keine Ahnung, einen Blob oder so?
Na, genau. Dann
nimmst du den Stream, pumpst ihn in from Async rein, machst einen Await davor, bada bing, bada bung, hast deinen Blob. Wunderbar.
Es ist herrlich, wenn du einen Stream an Daten kriegst und du kannst den asynchron filtern und nachher nur die Bytes, die du wirklich brauchst, in einen JSON-Output liefern und hast so ein Ding dazu. Ist herrlich. Also.
Ja, weil manchmal sind die Inputs und Outputs, die du halt hast, nicht Streaming, aber deine Verarbeitungsschritte Streaming und dann musst du halt irgendwie eine Einstiegswelt und einen Ausgang haben und das ist voll super. Ja.
Eine andere Array-Feature, die hier noch dabei ist, ist Array.with. Und wenn ihr die Beschreibung dazu nicht durchliest, mal unabhängig davon, ob man es braucht oder nicht, wenn ihr jetzt die Beschreibung nicht kennt, was hättet ihr denn geraten, was Array.with eigentlich macht?
Also wenn ich es nicht wüsste, hätte ich keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also bei mir klingelt sofort das With-Keyword, das in JavaScript mal gegeben hat, das ja dann verpönt wurde, ne, und man nicht mehr verwenden darf im Strict-Mode. Boop. Keine Ahnung, was das Ding tun soll. Nicht? Also
ich hätte, ansonsten hätte ich sonst, weil in den Klammern kommen dann zwei Ziffern hinein, beziehungsweise eine Ziffer und ein Wert. Ich frage mich jetzt gerade nicht, was der Index ist und was der Wert ist. Und ich hätte sonst eher geraten, da wird halt irgendwie an der Stelle vielleicht was hinzugefügt. Wäre jetzt wirklich mein Best Guess gewesen, aber ich kannte auch die Lösung schon, sondern daher keine Ahnung. Was es aber im Endeffekt macht, ist, dass es was ersetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Array with 2 und ein neuer Wert, dann kommt an den Index an der Stelle 2 der neue Wert hin. Dann verstehe ich überhaupt nicht, warum man nicht replace with gesagt hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es replace with schon gibt. Aber ich bin ein bisschen hier drüber gestolpert. Hab's dann mal so hingenommen, dachte mir, okay.
Hm. Ja.
Man könnte auch schon schreiben, Array Index 2 equals neuer Wert, oder?
Das ist ja die Immutable-Variante, dann veränderst du ja das Array. Und with ist die Immutable-Variante davon. Du kriegst ein neues Array mit...
Neues Array.
Mit dem neuen Wert an dem Index statt dem alten, genau.
Ja. Das ist auch Immutable.
So sieht's aus.
Ja, okay,
ne? Gut. So gesehen, wenn man es liest, ergibt das Sinn. Ne? Das ist ein neues Array, entstehend aus dem alten Array mit... an Position 7, jetzt 42 stehend.
Ja.
Aber das muss man halt schon wissen, das springt einen nicht wirklich an.
Ja, cool. Wechseln wir zu Async-Features.
Ich möchte ganz kurz noch ansagen zu dem Array with dort sagen, ich habe da oft das Problem, dass ich nicht weiß, wo kommen diese Features her und was ist die Motivation dahinter. Ich glaube, da muss ich mir echt wieder mal diese ECMAScript-Spezifikationen anschauen.
Weil die meistens Motivation die kann ich dir sagen. Das ist das Immutable Programming, das gerade so bei React und Friends relevant ist. Die funktionieren nur, wenn du tatsächlich aus einer Änderung eine neue Objektreferenz rausbekommst. Ja? Und weil das halt super populär ist und es so viele Libraries gibt, ist ja so das typische Webstandards Asphaltieren der Trampelpfade nicht die bescheuertste Idee, dass man sagt, okay, alle wollen Immutable Programming haben, also bieten wir ihnen nativ auch eine Variante an, damit sie nicht automatisch sich bei NPM 7 GB installieren müssen. Das ist die Motivation.
Jo. Er stellt mich nicht zufrieden, aber ja, du hast recht.
Naja, musst du es ja nicht machen, ne? Also ich habe festgestellt, seitdem, immer wenn ich React anfasse, dann mache ich das auch, und immer wenn ich nicht in dem Universum unterwegs bin, dann schaudert es mich vor so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, to-spliced oder so, wo ich irgendwie einfach nur an einem Index was austauschen möchte oder wo was einfügen möchte, weil ich ja weiß, die Performance-Penalty für mach ein komplett neues Array und kopiere den kompletten alten Inhalt da rein, dann gruselt es mich halt direkt, weil ist halt irre langsam, wenn man es nicht braucht. Und die Alternative wäre halt eben, nimm eine fancy Immutable Library mit halt so unter der Haube, hast du nicht gesehen, Persistent Data Structures mit Proxies und sowas allem, aber dann gruselt es mich halt davor, diese Dependency zu haben und irgendwie zu versuchen, das dann tatsächlich irgendwie in Sentry und Freunde reinzukippen, um das dann remote zu debuggen, weil die dann sagen werden, was, ein Proxy to JSON läuft hier nicht, Kollege. Ja, also, das machen Sentry und jetzt die populären Libraries im Zweifelsfall natürlich alle richtig, weil die voneinander wissen und dafür ausgelegt sind, bla Keks, aber das ist halt nicht automatisch der Fall, das ist halt einfach nur alle weitere Komplexität. Aber wenn du halt wirklich einfach nur sagst, ich baue jetzt mal eben mir mit React was zusammen, und ich lege da jetzt keinen großen Wert darauf, irgendwie die ganze Klaviatur von NPM sich zu importieren. Das ist doch super. Kannst du viel mehr erreichen mit weniger Syntaxgerausche. Also, ich nutze es nicht sehr viel, aber ist gut, dass es da ist, weil die Alternative ist halt, naja, die finstere Vergangenheit. So, hier, Async-Features. Warum benutzen bitte 13 Leute von 14.000 Top-Level-Await?
Ach, das fragst du. Ich habe mich gefragt, warum nur 47% Promise All Settled verwendet. Gut, Peter, magst du kurz erläutern, was ein Top-Level-Await ist?
Ist ein Await-Keyword Top-Level, also nicht in der Async-Function.
Das ist Module-Scope.
Genau. Und das geht, weil Module ja asynchron sind und normalerweise ist ja Async Await irgendwie speziell, aber weil ja ein Modul sozusagen ein implizites Async ist, weil es ja asynchron geladen wird, kann man Top-Level Await machen, jedenfalls wenn das entsprechende Tooling das machen lässt.
Meine Vermutung ist, weil sie es nicht wissen, dass du das Top-Level erwähnt hast.
Meinst du?
Ja.
Also es wird nicht also differenziert
zwischen Top-Level-Await
und normalem Await.
Also es haben 13 Leute angekreuzt, weil die genau wissen, hey, ich habe jetzt, in Wirklichkeit geht es ja nicht nur darum, dass du das in einem Modulscope machst, sondern du hast auch jetzt Interpreter, die das in der Einstiegsdatei unterstützen. Das hast du in Node ewig lang nicht machen können und in Deno glaube ich schon. Mhm. Weil so, dass du in einem ECMAScript-Modul ein Await in einem Modulscope legst, hat ja immer schon funktioniert und das haben ja Leute immer schon gemacht.
Ja.
Aber dass du jetzt dein Node.js Einstiegsskript Top-Level erwähnen lässt, das geht halt erst seit kurzem.
Ja. Mm, okay. Ja, das stimmt. Das
und ich glaube einfach, dass Leute eh schon immer gemacht haben, aber einfach nicht wissen, dass es jetzt Top-Level erwähnt heißt.
Mm, verstehe, verstehe. Ja, und natürlich, ja. Das Tooling einem das ja vielleicht sowieso schon hintranspiliert hat, genau. Indem sie einfach alles in globales Async gerappt haben. Na gut, trotzdem. Finde ich halt super, gerade so für so das das Ad-Hoc-Skript für zwischendurch, das passt ja wunderbar mit der Hashbank-Grammar von vorhin zusammen. Wenn man einfach nur sagt, ich habe hier eine JavaScript-Datei, die soll irgendwie 3 Requests machen, das am Ende in JSON rausschreiben, was man halt eben so als Utility mal eben schnell hinrotzt. Voll super, aber es fällt tatsächlich ja gar nicht auf, dass das geht, wenn es geht. Insofern, ja. Hast du wahrscheinlich recht.
Gut, ansonsten noch dabei All Settled Any Try mit maximal 47%, wie gesagt. Bei All Settled finde ich es echt wenig. Eigentlich finde ich es alles ein bisschen wenig, aber dann ist es eben so. Deswegen sind ja auch die Umfragen interessant. Mm. Okay.
Tja. Noch weniger ist dann bei den Set-Features, aber ja, das glaube ich schon. Also mein Gefühl ist ja bei Set und bei Map, dass diese Features generell noch zu wenig verwendet werden, obwohl es für viele viele Strukturen die richtigen Sachen sind. Es werden halt Array und Objects meistens noch verwendet. Set nimmst du dann her, wenn du schnell Elemente aus einem Array filtern willst, weil das war so ein Snippet, das vor ein paar Jahren durch Twitter gegangen ist, weil es in einen Tweet gepasst hat und alle haben es cool gefunden. Und weiter wird es sowieso nicht genutzt. Leider. Nein.
Hm. Ja, ich hätte halt auch wieder einen Balken gewünscht, der sagt Set.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja.
Also ganz ehrlich, ich komm um die Dinger nicht klar. Das ist einfach super wertvoll und gerade so die Weak-Sets, wenn man irgendwie so im DOM rumwurstelt mit irgendwie Web-Components, Event-Listenern und so Zeug, wenn du einfach sagen kannst, so, das Ding ist da drin und wenn es da drin ist, dann kriege ich es auch raus, aber ich muss mich halt um Garbage-Collection halt null kümmern. Das ist so großartig. Das ist so das Mega-Tool, um einfach so gewisse Probleme nicht zu haben. Also wie früher halt immer so, ja, kannst dein eigenes Framework nicht schreiben, weil irgendwie Memory Management halt irgendwie so voll das Problem ist und du musst ja irgendwie wissen, dass alles, was sich irgendwie registriert, auch wieder deregistriert. Und dieses Problem ist einfach mal mit den modernen Garbage Collection Features, mit so Weak Sets und Finalization Registry und sowas, so weg. Es ist einfach so nicht existent mehr, dass Dinge, die halt früher wirklich absolutes Mega-Nerd-Wissen erfordert haben, jetzt halt nur die Frage ist von, dass du halt an der richtigen Stelle Weak Set statt Set schreibst. Aber den Balken haben wir hier leider nicht.
Was ich bei dem nächsten Kategorie gerne als Balken hätte, die nächste Kategorie ist dann sind dann die Object Features, wo einfach nur Object Group RY genannt wird, was wir vorhin schon erwähnt hatten. Mich würde jetzt, wir haben 33% gesagt, dass sie es benutzen und 67% gesagt, dass sie es nicht nutzen. Was mich interessieren würde, benutzen die Personen es nicht, weil sie haben schon ihre eigene Group RY geschrieben und verwenden die da halt jetzt weiter oder brauchen sie gar nicht? Weil das ist eine sehr andere Antwort darauf. Oder es wäre eine andere Interpretation dann davon. Wie man bräuchte es eigentlich schon, aber es war so notwendig, dass wir es eh schon alle selber haben. Jetzt müssen wir erst wieder neue Projekte starten, damit wir Object Group RY tatsächlich öfter verwenden.
Für mich ist das ein Feature, das ich jetzt gern habe, aber das ich vorher nicht vermisst habe.
Echt? Ich finde das so toll. Das war einfach so viel. Also ich hatte halt eben eine eigene Funktion dabei dafür dann, aber ich habe das ständig gebraucht.
Wirklich?
Nein.
Also.
Ja, ich auch, aber ich habe es halt auch nicht vermisst, weil ich hatte meine eigene Funktion. Ne? Okay. Ich denke, die meisten brauchen das auch ständig, aber sie haben halt Lodash und sehen halt gerade nicht Stefans Blick, wenn ich Lodash sage. Und von daher benutzen sie es weiter.
Du musst, ich habe schon ein bisschen vorgelesen, in der Libraries-Seite ist es die Top-Used-Library.
Natürlich.
Ja.
Also Schreiglei.
Ja, und halt zu einem guten Teil einfach so aus Masseträgheitsgründen, ne? Ist da, funktioniert, ja. Alle kennen's. Was das da, also was das halt für ein altes Ding ist und was das halt einfach für alte Practices einfach in der Realität noch einbetoniert, haben halt die wenigsten auf dem Schirm und vielleicht ist es ja für die wenigsten auch wichtig, weil die denken sich halt eben, ich baue meine Applikation, ich werde bezahlt, was soll's. Ja, dann Browser-APIs, mal kurz drüber gucken, irgendwas Besonderes da drin, es ist halt alles immer relativ wenig bei so all diesen Sachen.
Also was ich merke, ist, dass es gibt ein paar Evergreens, meiner Meinung nach, so wie Websockets, die halt einfach auch wirklich nicht mehr wegzudenken sind, oder die Geolocation und so Kollegen, die Mati, die habe ich schon vor 10 Jahren, glaube ich, unterrichtet an der Uni und solche Sachen, und die sind immer noch wertvoll und die haben auch wirklich einen Riesensprung gemacht. Also die Weblogs haben einen Riesensprung gemacht mit den Sachen. Alles andere ist meiner Meinung nach sehr, sehr Use-Case-spezifisch und cool, ne? So Dinge wie Gamepad-API-Spitze, aber die wenigsten machen halt Gamepad-Input-relevante Dinge.
Mhm. Also ich sehe da hier schon einen sehr bemerkenswerten Kandidaten drin. Er hat 10%. Das ist die Temporal API.
Ja.
Die 10% der Leute benutzen, obwohl, wenn ich richtig informiert bin, das noch in keinem Browser nativ drin ist, es sei denn hinter irgendwelchen Feature-Flags.
MDN sagt jetzt widely available, aber...
Ist das gleiche Temporal, was wir alle gerade denken? Ja, es ist was mit Dates und Times. Ja, ich bin auch verwirrt.
Date Object 2.0.
Genau. Es ist das bessere Date Object. Aber lass mich kurz mal auf CanIU schauen. Weil das gibt eigentlich mehr Info.
Ich meine, selbst wenn es jetzt widely available ist, wir reden hier
es ist einfach, es ist einfach nirgends drinnen. Also...
No?
Nirgends. Nein, ich glaube, dass das alle über ein Polyfill machen.
Du, Moment mal kurz. Wir haben ja gerade gesagt, es ist Baseline widely available. Ich überlege gerade, ob hier ein kleiner Bug ist, weil die Seite verlinkt auf das Date von Temporal und nicht auf Temporal.
Ja, das muss ein Bug sein.
Wir haben einen Bug gefunden. Heuer, den kann man reporten.
Die Temporal API selbst ist hinter Flags in Firefox und nicht implementiert in anderen Browsern. Es gibt aber einen guten Polyfill, den haben wir auch in Verwendung und der ist exzellent und der hilft und bereitet vor. Das Problem ist halt, dass sie die Spezifikation, glaube ich, noch ein bisschen ändern kann, also die ist noch nicht final, weil das Ding halt auch ein Schiff ist, ne? Also sie versuchen halt wirklich Date und Time diesmal richtig hinzubekommen und das macht einige Iterationen deswegen, ne? Also es ist kein leichtes Unterfangen. Cool, das Date-Object ist im Grund das, glaube ich, wichtigste Feature, das JavaScript von Java vererbt bekommen hat und auch gleichzeitig das kaputteste, nicht? Weil es folgt der alten Date-Spezifikation von Java auf Punkt, Strich und Komma, ne? Aber die war halt genauso beschissen.
Naja, und vor allen Dingen, die war ja zu dem Zeitpunkt, als JavaScript das kopiert hat, war ja schon die Version 2.0 von dem Date in Java ja schon da. Ja. Also es ist wirklich ein doppelter Unforced Error. Erstens das Schlechteste kopiert zu einem Zeitpunkt, wo man es hätte besser wissen können.
Ja.
Also sicherlich mit ParseInt zusammen meines Erachtens so der größte Griff ins Klo, den JavaScript in seiner Frühzeit hingelegt hat.
Das sind nur die vor 15 Jahren JavaScript schreiben Klassiker. Das ist...
Ja, gut. Ich meine, ParseInt hast du immer noch an der Backe und ohne besseren Ersatz so richtig.
Ja. Na, du kannst dann Bigint-Konstruktor verwenden, oder? Das müsste funktionieren.
Ich mache jetzt gerade Airquotes für diejenigen, die das jetzt nicht sehen. Du kannst den Bigint-Konstruktor verwenden. Nein, aber ja. Also, was du nicht machen kannst, ist ein New Bigint. Du kannst nicht die Syntax schreiben New Bigint. Das geht nicht, dann kriegst du einen Error. Bigint ist kein Konstruktor. Das geht tatsächlich nicht, ne? Weil die Idee dahinter ist ja, man will ja die Leute davon abhalten, dass sie so Sachen machen wie eine New Number, wo du dann irgendwie den Wert 0 hast, aber in einem Objekt, sodass er truthy und nicht falsy ist. Ja. Und das will man ja mit Bigint auch nicht haben, weil ein 0 Bigint ist ja auch falsy. Und die Idee ist also, dass du den Bigint-Constructor nicht verwenden kannst auf die Weise. So, Das ist ja, was du gesagt hast. Du hast gesagt, man kann den Big-End-Constructor verwenden. Und jetzt habe ich dir erklärt, warum das nicht stimmt. Möchtest du erklärt haben, warum das stimmt, warum du den Big-End-Constructor verwenden kannst?
Na, weil ich Big-End ohne New verwenden kann. Und da kann ich was reinschieben.
Das ist kein Constructor, weil da kommt ja kein Objekt raus.
Ja, ich weiß.
Ja? Aber du willst natürlich jetzt sagen, ich lasse mich hier nichts sagen, ich mache mir ein Big-End-Objekt. Und das Ding ist, das geht tatsächlich. Also die Spezifikation, das habe ich vor kurzem erst beim Durchscrollen mal so gesehen, haben wirklich für auch die Dinger, für die es eigentlich keine Objektvariante geben soll, Objektvarianten. So ein Symbol, du kannst ja auch nicht New Symbol schreiben. Gleiche Geschichte. Was du aber machen kannst, ist, du kannst ein Symbol oder ein Bigend nehmen, also die Primitive-Varianten davon, und du kannst die in New Object reinstecken. Das Ding delegiert dann an die Konstruktoren, und die werden dann aktiviert und auch ausgeführt, ohne dass sie einen Error schmeißen. Auf die Weise kannst du also auch 0n, also 0 Bigend, in ein Objekt wrappen und die gleiche Developer-Experience herstellen wie bei einem Number-Object. Da ist dann die Zahl 0 drin, aber es ist trotzdem truthy. Wenn du das möchtest. Was du nicht tust, aber du kannst.
Also was ich eigentlich machen wollte, anstatt dass ich parseInt 1000 schreibe, also parseInt mit dem String 1000, schreibe ich bigInt mit dem String 1000 und bekomme einen bigInt raus, der 1000 eben ist.
Ja gut, aber das ist ja nicht, was parseInt macht. parseInt schneidet ja den nicht numerischen Teil aus dem String ja ab. Wenn du in parseInt 42 Euro reinsteckst, dann kriegst du die Zahl 42 raus.
Das stimmt, ja. Stimmt, weil für den anderen Case reicht einfach nur Plus davor schreiben und dann ist schon ein Number, ne?
So sieht's aus.
Ja. Wie das gerne mal aus. Ich hack jetzt nebenbei. Mach's mal weiter.
Alles klar. Wir tun einfach so, als wärst du nicht da. Ich meine, ansonsten, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, dass irgendwie WebXR Device API. Was mich halt hier interessieren würde, ich weiß gerade nicht, es gibt hier noch die Cut-off Answers. Da steht jetzt, glaube ich, nicht genau hinter, was das ist. Aber so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung. Ich wüsste ja gerne, ob da Leute am Start sind, die irgendwie so die Web-Serial API und Bluetooth und so verwenden. Weil gerade so für Serial kann ich mir so in
industriellen... Peter, mach mal kurz Alleinunterhaltung. Ich glaube, ich kann rausfinden, was das war, indem ich nochmal zum Original-Survey gehe.
Ah, okay. Das stimmt, die Fragen sind ja da.
Die Fragen können wir noch anschauen.
Web-Serial-API, also so Serial-Port, so das, was Onkel Heinz an seinem PC hatte und wo ihr euch dachtet, hey, was soll denn dieser komische breite Stecker, warum haben wir nicht USB für die Jüngeren unter uns? Mhm. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, das für so industrielle Anwendungen noch sehr, sehr populär und allgegenwärtig ist und wo man halt einfach so alle möglichen Devices rantackern kann, weil man da ja im Prinzip einfach Modem-Style einfach so Bits und Bytes durch die Gegend schiebt. Und naja, nachdem ich im letzten Jahr öfter mal bei irgendwelchen Firmen zu Besuch war, die halt jetzt so industrielle Anwendungen im weitesten Sinne machen, also so Sachen wie, wir pflegen hier unseren eigenen Fork von Chrome 80, weil anders geht's nicht, und bauen den in unsere Maschinenanlagen hier ein, die könnten sowas gebrauchen, wenn sie halt nicht Chrome 80, sondern was Neueres geforkt hätten.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Cut-off-Answers vielleicht auch, wenn das da möglich war, bei der Frage selbst eingegebene in Freitextfelder Antworten waren, weil ich sehe jetzt hier bei den Checkboxen von den offiziellen Fragen sehe ich jetzt nichts, was nicht links auch auftauchen würde.
Okay, verstehe. Na denn.
Ja. Gut, an der Stelle würden jetzt eigentlich die Language Pain Points kommen. Aber ich würde es jetzt mal so machen, dass ich mich offiziell im Podcast einfach verabschiede und ich lasse euch beide weitermachen. Ich gehe zurück zu Baby Duty.
Wollen wir zwei weitermachen oder wollen wir einfach alle drei zu einem anderen Zeitpunkt uns wieder einfinden und weitermachen?
Wir konnten einen zweiten Teil machen. Ich finde das nämlich eine sehr tolle Runde und wir haben jetzt die erste Stunde schon drauf. Ne?
Ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut, gerne. Weil wir hier ja auch die verschiedensten Perspektiven am Start haben.
Ja. Ja, gerne.
Ich finde das gut. Also, die Frontend-Frau, den Cloud-Function-Mann und den komischen Clown, der weiß Gott, was macht. Ne? Ja, aber hey, da machen wir doch einfach hier jetzt einen Deckel drauf. Und wir schreiben uns nachher mal und machen einen neuen Termin aus, für wann es weitergeht, oder?
Finde ich voll super, so. Ja.
Okay, cool. Dann, liebe Hörerschaft, danken wir fürs Dabeisein. Ihr kennt die Litanei. Folgt uns auf Social Media, like und subscribe. Jetzt mal ehrlich, das sagen die immer alle, aber das hilft halt wirklich, wenn man da diese ganzen beknackten Algorithmen dazu bringen möchte, uns irgendwie wahrzunehmen. Das heißt, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf YouTube, drückt auf irgendwas mal auf irgendeinen Daumen, das alles jedes bisschen hilft. Oder wenn euch alles auf den Keks geht, dann schreibt einen ellenlangen Kommentar, warum wir alle doof sind und nach Lulu riechen. Selbst das ist Engagement, selbst das hilft.
Ja, hier beim State of JS waren ja jetzt wieder ganz viele denglische Wörter dabei. Ich, falls ihr das merkt, ich traue mir schon bald nichts mehr auszusprechen und zu sagen. Nicht, dass es wieder heißt, wie Vanessa gehen in so viele englische Begriffe, dafür gibt es dafür auch deutsche. Und, Entschuldigung, war nicht so kritikfähig an der Sache.
Das ist eine super Sache.
Hängt mir nach.
Ja, aber kritisiert uns, beschwert euch darüber, dass ich zu oft L sage oder irgendwie, super Sache, meckert, motzt. Wie gesagt, jedes bisschen Engagement hilft. Wir sollten wirklich auch mehr Rage-Content machen, finde ich, damit hier so ein bisschen mehr.
Ja,
so. Absolut.
Das ist nochmal gutes Marketing. Gibt ja kein schlechtes Marketing.
So sieht's nämlich aus. Okay, wir versuchen dann trotzdem mal auf dieser Seite der gut-böse Linie zu bleiben und euch weiterhin schönen Web-Dev-Content zu liefern. Wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal zur vielleicht nächsten Iteration vom State of JS oder was auch immer als nächstes ein Sendeplan da kommt. Wer weiß das schon. Dankeschön. Tschüssi.
Ciao.
Ciao.